Lob und Dank sei dem Herrn für seine Treue und für seine Gnade. Ich werde Bruder Frank etwas entlasten. Ich werde noch ein kurzes Wort lesen. Dann braucht er nicht so lange zu sprechen und braucht sie nicht so viel anzustrengen. Lasst uns vielleicht ein Wort lesen aus 2. Könige. Ein sehr bekanntes Wort. Gleich aus dem 1. Kapitel. Wir haben es schon sehr oft gelesen, dieses Wort. Aber wisst ihr, wir haben es gestern gehört. Gottes Wort ist jeden Tag neu. Jeden Tag. 2. Könige 1 von Vers 9. Natürlich ist es ein sehr wohlbekanntes Wort. Aber es ist so kostbar und ich denke, auch hier ist etwas für uns drinnen, was vielleicht Gott uns sagen will oder dadurch sagen will, was wir vielleicht noch gar nicht so beachtet haben. Manchmal lesen wir so schnell drüber weg und wir merken gar nicht, aber manchmal, wenn wir lesen, geht uns plötzlich ein Licht auf. Und wenn es vielleicht nur über einen Vers ist, dann können wir das Licht sehen und es wird uns so groß und es werden uns Gedanken von Gott aus zuteil, die wir früher gar nicht vielleicht gesehen haben. Und dann können wir nur Gott danken und erfreuen uns in seine Gegenwart. Vielleicht möchte ich vom Vers 9 lesen bis 15. Hierauf schickte er einen Hauptmann über eine 50-Schaft mit seinen 50 Leuten nach ihm aus. Als dieser zu ihm hinaufkam, Elia saß nämlich oben auf einem Berge, sagte er zu ihm: Mann Gottes, der König befiehlt, dir herabzukommen. Brüder und Schwestern, merken wir etwas ganz besonders. Der König befiehlt, dir herabzukommen. Aber Elia antwortete dem Hauptmann: Wenn ich denn ein Gottesmann bin, so falle Feuer vom Himmel herab und verzehre dich samt deinen 50 Leuten. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte ihn samt seinen 50 Leuten. Hierauf sandte der König nochmals einen anderen Hauptmann mit seinen 50 Leuten nach ihm aus. Der redete mit ihm mit den Worten an: Mann Gottes, so hat der König befohlen, komm sofort herab. Aber Elia antwortete ihm: Wenn ich ein Gottesmann bin, so falle Feuer vom Himmel herab und verzehre dich samt deinen 50 Leuten. Da fiel Feuer Gottes vom Himmel herab und verzehrte ihn samt seinen 50 Leuten. Hierauf sandte der König nochmals einen dritten Hauptmann mit seinen 50 Leuten ab. Als dieser dritte Hauptmann zu ihm hinaufkam, fiel er vor Elia auf die Knie und flehte ihn an mit den Worten: Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, etwas bei dir gelten. Da du weißt, Feuer ist vom Himmel herabgefallen und hat die beiden ersten Hauptleute samt ihren 50 Leuten verzehrt. Nun aber lass doch meinem Leben Schonung widerfahren. Da sagte der Engel des Herrn zu Elia: Gehe mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor ihnen. Bis dahin dieses wunderbare und heilige Gotteswort. Mir persönlich, ich habe diese Worte schon so oft gelesen, an mir persönlich wurden hier so einige Gedanken groß drin. Ich werde mich kurz fassen. Ich werde sie hervorheben. Ich möchte vielleicht einmal klarstellen: Ein Mann Gottes ist ein Mann Gottes und er bleibt ein Mann Gottes. Und über einen Mann Gottes hat niemand ein Recht zu bestimmen und ihm Vorschriften zu machen, noch ihm Befehle zu erteilen. Niemand. Auch ein König nicht und niemand im Volk, auch ein Hauptmann nicht und niemand. Wir sehen aus dieser Begebenheit, die ja eine Tatsache ist, sehen wir, dass Gott seinen Knecht und Propheten in Schutz genommen hat und hat bewiesen, dass der Mann Gottes vielleicht über den König stand und das Recht hatte, über ihn zu bestimmen. Nicht vielleicht der König über ihn, sondern der Prophet über den König. Das ist es. Wir sehen vorher, was vorher gegangen ist. Der König lag krank, er ist wohl gestürzt und sandte hin und wollte den Abgott befragen, ob er von dieser Krankheit genesen wird. Und Gott hat es nicht gestattet und hat seinen Propheten vorausgesandt, um diesen Sendboten in den Weg zu treten und mit ihnen zu reden und um ihnen zu sagen, dass ein Gott in Israel da ist, den man zu befragen hat. Vielleicht war es dem König nicht gut genug, diesem einfachen Mann Elia zu befragen, durch den Gott geredet hat. Vielleicht war er ihm nicht sympathisch genug, aber Gott nimmt, wen er will, und Gott redet, durch wen er will. Und Gott hat sich einen Elia erwählt und hat für jene Tage ihn bestimmt. Und man musste, wenn man Gott befragen wollte, zu ihm kommen. Und dann hat er mit Gott geredet. Und wir sehen, all diese menschlichen Befehle, auch die Befehle des Königs, sie haben nichts eingebracht, sie haben nur den Tod gebracht. Den Tod von 50 und dem Hauptmann und nochmals der 50 und den Hauptmann. Aber, Brüder und Schwestern, wir sehen einen anderen, der mit einer anderen Einstellung kam gegenüber einem Gottesmann. Er kam mit einem tief gebeugten Herzen. Oh, wie muss sein Herz gebebt haben? Wie müssen seine Knie geschlottert haben? Wie muss er in Furcht und Zittern gekommen sein? Denn er hat gehört, was der allmächtige Gott getan hat. Und wird wohl das ganze Land gehört haben. Und auch der König selbst. Aber er hat nicht aufgehört. Aber Brüder und Schwestern, wir sehen, dieser Gottesmann, er war niemanden untertan. Nein, er hörte nicht auf einer Menschenstimme, die ihm sagte, was er zu tun hat, sondern er hörte auf den lebendigen Gott. Das ist die Sache. Er ging auch nicht von sich selbst aus hin. Wenn vielleicht er so ein Mann Gottes war, wie vielleicht in manchen in heute der Geist ist, sie meinen, sie müssen hingehen und etwas tun, weil es ihnen in den Herzen ist. Wisst ihr, dem Elia war es nicht im Herzen. Nein, darauf hat er keinen Wert gelegt. Er ging auch nicht danach, wie es ihm im Sinn gekommen ist, sondern er ging nur auf den Befehl des Herrn hin. Beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal. Wisst ihr, wenn der Engel des Herrn nicht geredet hätte, meint ihr, er wäre gegangen? Nicht einen Schritt. Oh, ein Mann Gottes, ein Prophet, ist ein Knecht Gottes. Und er hört nur auf den, den er untertan ist. Und den, der ihm in den Dienst genommen hat. Auf den hört er. Und so sehen wir, und das wurde mir so sehr groß, wisst ihr, Brüder und Schwestern, er hat auf keinen anderen gehört, auch nicht auf seine eigenen Gedanken und auch nicht auf seine Gefühle geschaut oder gebaut, sondern er hörte auf das, was Gott ihm zu sagen hatte. Denn er alleine war sein Auftraggeber gewesen. Das ist die Sache. Mir kam so das in dem Sinn, Brüder und Schwestern, schon im Irdischen. Lasst mich vielleicht ein Beispiel sagen. Man hat ja, wenn es ein größerer Grundbesitzer ist, er hat Leute, die bei ihm arbeiten, die ihm dienen. Früher hat man gesagt Knechte. Und ein Knecht, er hat kein Bestimmungsrecht, sondern er muss nur das ausführen, was ihm sein Herr gebietet. Nur das darf er ausführen. Nicht, Brüder und Schwestern, wenn vielleicht der Nachbar kommt, der ebenfalls ein Gebieter ist oder ein Herr ist über viel Güter oder Land. Oder aber, wer weiß, ein anderer großer Mann. Er hat kein Bestimmungsrecht über diesen Knecht. Nein, sondern nur derjenige hat Bestimmungsrecht, der ihn in den Dienst genommen hat. Was meint ihr wohl, wenn ein anderer kommen würde und würde diesem Knecht sagen, hör mal, jetzt geh du hin und tue den Acker dort und dort, wo der Weizen ist, umackern und mache das und das und dies und jenes. Und der Knecht, er würde auf den anderen hören. Was würde da entstehen? Wisst ihr, sein Herr würde ihm entlassen. Er würde sagen, du bist nicht mein Knecht mehr, denn du hast dich nicht meinen Befehlen unterstellt, sondern hast auf die Befehle eines anderen gehört. Wisst ihr, er würde ihm wegtun, er würde ihm hinaustun. Und wisst ihr, so ist es auch im Geistlichen. Ein Mann Gottes, der im Dienste Gottes steht, der geht nicht von sich aus, sondern er geht nur auf den Befehl seines Herrn, der ihn im Dienst genommen hat. Danach richtet er sich, danach geht er hin und danach tut er. Es ist ganz gleich, was ihm sein Herr sagt, er geht hin und tut es. Nichts anderes tut er. Nein, er kann es nicht tun, sondern er weiß, wer ihn in den Dienst genommen hat. Und wisst ihr, wenn es manchmal vielleicht noch so töricht aussieht, was sein Herr sagt, aber er geht hin und er tut es, weil er weiß, wer zu ihm geredet hat. Wisst ihr, mir ist auch mal ein Ding passiert, entschuldigt, wenn ich diese Bemerkung mache, nur ganz kurz. Ich bin ja auch bei der Arbeit, ich bin beschäftigt und ich muss ja auch untertan sein, meinen Vorgesetzten. Das müssen wir alle sein. Die Bibel sagt es sogar, dass wir unserem Vorgesetzten untertan sein müssen. Und ich musste eine Arbeit ausführen, ich musste etwas umtransportieren, ich musste etwas einräumen gehen und es war eine Werkstatt, mussten umziehen. Und da hat mir mein Meister den Auftrag gegeben, die und die Dinge alle dort und dort einzuordnen. Und da kam ein anderer Meister und der meinte, er hätte nur zu sagen und das sagen und hat mir verweigern wollen, dass ich das nicht tun soll und dass ich die Dinge dort nicht einräumen darf und dies und jenes nicht. Und ich musste ihm sagen, lieber Meister, hören Sie mal her, Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen, denn mein Meister hat mir befohlen, das und das zu tun. Und ich werde nicht hören, was Sie mir jetzt hier sagen, sondern ich werde meine Arbeit vorschriftsmäßig weiter ausführen. Und wisst ihr, er war so erregt gewesen, er lief sofort zum Chef rein, zum Chef, zu einer höheren Instanz. Und dieser kam sofort und sagte, stopp, hier wird nicht weitergemacht. Ich sage, entschuldigen Sie, Chef, mein Meister hat mir den Auftrag gegeben, das auszuführen und ich führe das aus. Bitte setzen Sie sich mit meinem Meister in Verbindung. Und ich habe meine Arbeit weitergemacht. Sie gingen beide empört davon. Wisst ihr, Befehl ist Befehl. Das ist die Sache. Und wisst ihr, als die ganze Sache abgelaufen war, sie liefen zu dem Meister hin, dann kam mein Meister und sagt, halt an. Dann habe ich angehalten. Brüder und Schwestern. Und dann kam dieser Meister und sagt, Weißt du was? Du hast korrekt gehandelt. Ich hätte es auch nicht anders getan. Ich sag, siehst du, so ist es. Ich wollte dich vorher fragen, hättest du es anders getan, wenn dir dieser Auftrag zuteil geworden wäre? Nein, sagt er, ich hätte es genau so getan. Brüder und Schwestern, das ist die Sache. Wir müssen auf den hören, von dem wir im Dienst genommen sind. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir von Christus im Dienst genommen worden sind, dann haben wir auf seine Stimme zu hören, was er uns sagt. Sie werden auf keine andere Stimme hören, sagte der Herr Jesus. Sie werden auf meine Stimme hören. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Und sie folgen mir nach. Und sie wissen, dass kein anderer über sie zu bestimmen hat. Oh, ist das nicht wunderbar? Brüder und Schwestern, im Alten Testament und im Neuen Testament das Gleiche. Alle Propheten Gottes, alle Männer Gottes haben auf den geschaut und haben nur das zur Ausführung gebracht, was ihnen aufgetragen ward von Gott. Noch eins möchte ich sagen. Wisst ihr, der Herr Jesus selbst ist gekommen und hat gesagt, ich muss das ausführen, was mir von meinem Vater aufgetragen worden ist. Ist das nicht wunderbar? Brüder und Schwestern, das ist die Sache. Das wurde mir so groß. Da sagte der Engel des Herrn zu Elia, gehe mit ihm hinab. Fürchte dich nicht vor jenem. Jetzt war es geschehen. Und jetzt konnte er gehen. Und wisst ihr, er konnte diesem König nichts weiter sagen, als das, was Gott gesagt hat. Das, was Gott gesagt hat. Er hat die Worte nicht verschönert, wie wir es gestern Abend hörten. Er hat sie nicht verdreht. Er hat nicht irgendwie auf welche Weise gekommen, so oder so gesagt, dass man nicht wusste, worum es geht. Sondern er hat klipp und klar gesagt, was Gott zu sagen hatte. Und ich möchte sagen, Gott redet klar und deutlich. Da stand Elia auf und ging mit ihm zum König hinab. Zu diesem sagte er dann, so hat der Herr gesprochen, nicht ich, nicht dieser oder jener, sondern der Herr. So hat der Herr gesprochen, weil du Boten abgesandt hast, um Baal Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen, als ob es keinen Gott in Israel gäbe, dessen Ausspruch man einholen könnte. Darum wirst du von dem Lager, das du bestiegen hast, nicht wieder herunterkommen, sondern wirst unfehlbar sterben. Das hat Gott geredet. Brüder und Schwestern, und was Gott redet, das bleibt geredet. Das kann kein Mensch zurückbiegen, das kann kein Mensch verschönern, das kann kein Mensch abwenden. Sondern was Gott redet, bleibt geredet. Oh, ist das nicht wunderbar? Wisst ihr, mit Gott und Gottes Wort können wir nicht scherzen, können wir nicht spielen? Nein, es ist heilig und da müssen wir an der Sache mit Ernst drangehen und im Glauben und mit Furcht und Zittern. Denn wir wissen, unser Gott ist auch ein verzehrend Feuer. Ja, das ist Tatsache. Brüder und Schwestern, möge der treue Gott uns alle gesegnet haben durch diese kurzen Worte. Ich weiß nicht, wie es euch dabei erging, aber mir wurden die Worte so zum Segen. Und ich musste sagen, auch wir als Kinder Gottes, wir dürfen unsere Ohren nicht einem anderen leihen und auf das hören, was Menschen uns einflößen wollen, sondern wir müssen unsere Ohren auf das gerichtet haben, was uns unser Herr zu sagen hat. Das ist die Sache. Und danach müssen wir uns ausrichten. Ich möchte sagen, Brüder und Schwestern, nicht nur, dass wir Jahr für Jahr das Wort hören und dass wir dann vielleicht hin und her bewegt werden und dann doch dies und jenes uns einflößen lassen und hin und her wanken und dann nicht wissen, wie wir zu stehen haben, sondern ich denke, wenn wir Gnade gefunden haben Und wenn er uns auf die Füße des Glaubens gestellt haben, dann lassen wir uns nicht von jedem Wind der Lehre hier hin und her bewegen, sondern wir stehen auf den Verheißungen des lebendigen Gottes. Denn er hat auch in unseren Tagen nicht geschwiegen. Er hat geredet und hat kundgetan und hat sich geoffenbart und ist noch an der Arbeit. Brüder und Schwestern, wir können nicht auf die Umstände schauen. Wir haben es gestern Abend gehört. Nein, ein David schaute nicht. Er hätte können sagen, ja, wo bleibt es jetzt? Ich bin zum König gesalbt. Was erhebt sich jetzt gegen mich hier, da und da? Wie muss ich so trübe Wege gehen? Wir haben es aus dem Psalm heute gelesen. Lügenmaul hat sich geöffnet gegen mich und verloren. Und dies und jenes alles hat sich aufgemacht gegen den Mann Gottes. Aber er schaute auf den einen, der seine Stärke ward. Und er wusste, mit Gott wird er den Sieg davontragen. Und wir haben es gestern Abend gehört, das Ende. Wir haben es gesehen, was das Ende gebracht hat. Brüder und Schwestern, Menschen mögen vielleicht ein anderes Ende sehen, aber Gott hat auch ein anderes. Lob und Dank sei unserem Herrn. Nun werden wir weiter hören, was uns Gott zu sagen hat. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben ein teures Wort Gottes gehört. Und es tut so wohl, wenn man sich in das vertiefen kann, was gesagt wird. Dass man nicht nur hier sitzt und andere Gedanken durch den eigenen Kopf gehen lässt, sondern Gottes Wort durchs Herz gehen lässt. Und dass die Gedanken, die Gott in seinem Worte ausdrückt, uns erfüllen. Dass sie uns die Weisung und das, was wir benötigen, mitteilen und kundtun. Männer Gottes, so haben wir gehört, standen nicht unter irdischem Befehl, nicht unter dem Befehl eines Königs oder eines Hauptmannes. Sie standen unter dem Befehl Gottes, unter dem Befehl dessen, der sie gerufen, der sie beauftragt, die ihnen gesagt hatte, was sie tun solle. Und das taten sie, ungeachtet alles dessen, was rechts oder links geschah. Sie wussten, wer zu ihnen geredet hat, und sie wussten, wessen Auftrag sie auszuführen hatten. In diesem Wort wird mir etwas sehr groß. Der Herr hat beanstandet und gesagt, weil du hinsandtest und nachfragen ließest bei dem Baal Zebub, dem Gott oder Götzen von Ekron, deshalb sollst du von deinem Lager nicht aufstehen. Denn damit hast du Israel Schande bereitet. Und hast damit kundtun wollen, dass eine Antwort nicht in Israel, sondern irgendwo anders zu finden ist. Und Gott hatte Israel erwählt, hatte sich ihnen geoffenbart und sie geführt und geleitet. Direkt nach dieser Begebenheit ist dann ja der Weg beschritten worden und Elia ist anschließend mit Elisa den Weg gegangen über Gilgal und über Bethel und er kam bis an den Jordan und ist dann gen Himmel hinaufgenommen worden. Das war die letzte Begebenheit, die Ausführung des letzten Auftrages, den Elia auf dieser Erde zu tun hatte. Und der letzte Auftrag war genauso wie der erste. Er stand unter höherem Befehl und hat getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Dann später hat ja Elisa seinen Dienst angetreten. Und ihr könnt im Grunde genommen mit der Bemerkung, die ich jetzt mache, tun, was ihr wollt. Ihr könnt das größte Unheil anrichten, vielleicht aber wird's euch zum Segen werden. Es ist wahr, dass ich gesehen habe, als Bruder Brenhem in die Herrlichkeit aufgenommen wurde. Es geschah am 24. Dezember 1965, direkt nach Mitternacht. Zwischen 0 und 1 Uhr habe ich ihn, das sage ich vor Gott, der Lebende und Tote richten wird, vor dem ich stehen werde an jenem Tage wie alle anderen, ihn habe ich auf der Wolke gesehen, nach vorne rüber geneigt, ohne zu wissen, was geschehen war, ohne zu wissen, dass er heimgerufen wurde, ihn habe ich gesehen. Und ich sagte, Bruder Brenhem, du bist doch nicht der Menschensohn. Was tust du auf der Wolke? Für mich ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Ich habe keinen großen Gebrauch davon gemacht, denn ihr wisst ja, Leute können sehr schnell aus einer Sache etwas tun und dann sagen, ja, jetzt tritt er wohl die Nachfolge an. Jetzt will er, wir glauben an keine Nachfolge, dass man sagt, Petrus und sein Nachfolger. Aber wenn Gott vorher eine Berufung und einen Auftrag gegeben hat, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Dann tritt man nicht die Nachfolge eines Propheten an, sondern die Nachfolge Jesu Christi und führt das, was Gott begonnen hat, weiter bis zur Vollendung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich weiß, mich haben Brüder im Laufe der Jahre zur Rede gestellt und haben gesagt, warum gründest du keine Gemeinde? Der Herr des Himmels und der Erde, dessen Stimme ich, wie er jetzt meine Stimme hört, am 2. April 62 hörte, der hat bei dieser Berufung gesagt, dass ich von Stadt zu Stadt gehen soll, aber keine lokalen Gemeinden gründen darf. Auch das ist die absolute Wahrheit und wird vor Gott bestehen am Tage des Gerichts. Ich kann nicht einfach tun, weil andere es tun, und ich kann mich von der Kritik nicht anders beeinflussen lassen, sondern muss den Weg des Herrn gehen. Und wir merken ganz genau, hätten wir Gemeinden gegründet, dann wären wir zu einer weiteren Organisation geworden, genau nach dem Muster all der anderen Organisationen, und hätten den Sinn und Zweck der Herausrufung der Brautgemeinde in der Gesamtheit verfehlt. Unser Gott übersieht die gesamte Zeit. Wir sehen nur den Augenblick. Wir sehen mit menschlichen Augen. Wir hören mit menschlichen Ohren und lassen uns dadurch beeinflussen. Mose musste tun, was Gott ihm sagte. Elia musste tun, was Gott ihm sagte. Bruder Brenhem musste tun, was Gott ihm sagte. Und ich, als der Geringste unter allen, die der Herr gerufen hat, muss tun, was er, der Herr, mir sagte. Von Mose lesen wir ein herrliches Wort, 2. Mose, Kapitel 25, Vers 40. Gib wohl Acht, dass du alles genau nach dem Musterbild anfertigst, das dir auf dem Berge gezeigt werden soll. Gib wohl Acht, dass du alles genau nach dem Musterbild anfertigst, das dir auf dem Berge gezeigt werden soll. Mose und Elia sind ja zwei der größten Propheten im Alten Testament. Sie kamen dann auf den Verklärungsberg und haben mit unserem Herrn gesprochen. Und gemäß Offenbarung 11 haben sie noch einen Dienst, der getan werden muss in Israel. Und wir sehen gerade an diesen beiden Propheten, was hat Elia in 1. Könige 18 gesagt? Auf dass ihr erkennt, dass ich dies alles gemäß dem Befehl des Herrn getan habe. Nicht eigene Überlegung, nicht eigenes Wollen, nicht, wie wir gestern Abend hörten, dass der eine, der überhaupt nicht gesandt war, er sagte plötzlich zu Joab, lass auch mich laufen. Und er ist gelaufen, hatte aber im Grunde genommen weder eine Botschaft und ihm wurde gesagt, warum willst du laufen? Du wirst keinen Lohn bekommen, auch wenn du meinst, als Bote laufen zu müssen. Wer wird den Lohn bekommen? Diejenigen, die der Herr gesandt hat. Und manche sind ja heute Morgen hier. Ihr wisst, als Silvester 65 kam und die 7 göttlichen Offenbarungen in unserer Mitte gekommen sind, unter anderem, dass der Herr das Schwert, Verzeihung, ich muss es leider sagen, in meine Hand gelegt hat. Ihr könnt euch vorstellen, in meinem Herzen hab ich abgewehrt und hab im Stillen bei mir selber gesagt, Herr, das kann ich nicht annehmen, denn ich weiß, das Schwert liegt in der Hand des Propheten, Bruder Brenhim. Ich wollte es nicht annehmen, als ich später hörte, dass er tatsächlich heimgegangen ist, wusste ich, dass die Entscheidung Gottes mitten unter seinem Volke gefallen ist und dass keiner von all denen, die dort gegenwärtig sind, eine Entschuldigung haben werden. Denn es waren direkte Worte Gottes, die an uns ergangen sind. Und ich habe mich im Laufe dieser Jahre nicht von diesem Wind und nicht von jenem Wind nach links oder rechts treiben lassen. Mit der Hilfe Gottes habe ich meinen Stand auf dem geoffenbarten Worte einnehmen müssen und habe ihn eingenommen, denn ich weiß, dass außer Bruder Brenhim kein einziger mehr auftreten wird, der sagen kann, mir hat Gott dies geoffenbart und mir hat Gott das geoffenbart. Es gibt nur eine Fortsetzung, eine Austeilung der Speise, keine neue Offenbarung links und keine rechts und keine prophetische Begeisterung hier oder da, sondern prophetische Offenbarung des Wortes Gottes für das Volk des Herrn in dieser Zeit. Ihr wisst, der Stand, den die Männer Gottes hatten, der war nicht einfach. Es waren Ratgeber links und rechts. Aber der, von dem geschrieben steht, dass er Rat, wunderbar, Kraft und alles ist, wenn er einen Menschen gerufen hat, dann ist er unser Rat geworden. Und dann können wir nicht anders, als ihm vertrauen, ihm folgen, ihm dienen. Und wenn es mir oder anderen wie einem Jona ergehen würde. Und wir müssten in die tiefsten Tiefen, ja zu den Füßen der Berge hinuntergehen. Zu dem Anfang aller Dinge spielt keine Rolle. Die Hand des Herrn wird uns auch dort finden und führen und er wird bewahren und einen Weg haben, damit er seine Treue erweisen und seine Macht kundtun und uns den Weg führen, den er für uns bestimmt hat. Wir sehen, wie schon bemerkt, dass dann anschließend Elisa und Elia gemeinsam gingen und die Bedingung war, wenn dir Gott gestattet, dass du siehst, wie ich hinaufgenommen werde, dann soll dir der Wunsch zuteil werden, den du zum Ausdruck gebracht hast. Wisst ihr, manchmal brauchen wir gar keinen Wunsch zu äußern. Gott in seiner weisen Voraussicht hat schon den gesamten Plan gemacht. Er liegt fertig schon und ist bereit. Als Bruder Brenim mir damals sagte, Bruder Frank, warte mit der Austeilung der Speise, bis du den Rest der Speise bekommen hast, der dazugehört. Ich habe es nicht direkt begriffen, aber auch nicht gewagt zu fragen, was es bedeutet. Aber als dann der 19. Januar 1966 kam und ich dieses große Gebäude sah und die Stimme hörte, wende dich zu dem Volke und sprich, und es ging mir durch Mark und durch Bein. Einzelheiten haben manche davon gehört. Und ich wandte mich zu dieser großen Volksmenge und habe auf den Befehl, der mir erteilt wurde, das Wort gesprochen und weitergegeben, wie es mir aufgetragen worden ist. Ich bin davon überzeugt und das möchte ich an diesem Tage zum Ausdruck bringen. So gewiss im letzten Kapitel der Offenbarung geschrieben steht, dass niemand den Worten der Weissagung dieses Buches etwas hinzufügen darf, so wage ich zu sagen, niemand darf der Offenbarung des Wortes in dieser Zeit auch nur das Geringste hinzufügen. Und kein Mensch hat das Recht zu deuten, was haben wir in der so gewaltigen Predigt gehört. Gott ist sein eigener Ausleger. Ihr wisst, wenn Menschen Aussprüche Gottes auslegen, dann können sie eine Begeisterung hervorrufen. Und wenn diese Begeisterung vorüber ist, werden sie feststellen, dass die Erfüllung ausgeblieben ist. Aber dann, wenn Gottes Zeit und Stunde gekommen ist, dann ist es nicht nur eine Begeisterung, dann ist es Erfüllung der Schrift. dann wird Gottes Wort in deinem und in meinem Leben erfüllt. Ich habe am letzten Sonntag in Zürich dieses kostbare Wort aus Prediger 9 gelesen. Lasst es mich kurz streifen und dann gehen wir noch ein wenig weiter. Prediger 9 von Vers 11. Wiederum habe ich unter der Sonne gesehen, dass nicht dem Schnellsten der Sieg im Wettlauf und nicht dem Tapfersten der Sieg im Kriege zuteil wird, auch nicht den Weisen das Brot und nicht den Verständigen der Reichtum, auch nicht den Einsichtsvollen die Gunst, sondern sie alle sind von Zeit und Umständen abhängig. Was will Gott uns dadurch sagen? Nicht dein und mein Laufen, nicht dein und mein Können, nicht deine und meine Fähigkeiten, sondern hier wird es gesagt, sie alle sind von Zeit und Stunde, ich meine von Zeit und Umständen abhängig. Nun aber kennen wir den, der Herr ist über Zeit und Ewigkeit. Wir kennen den, der alle Umstände zum Meistern vermag. Wir würden in unseren Umständen zugrunde gehen und auf sie schauen. Aber wenn wir auf den Herrn schauen und wenn seine Zeit und Stunde geschlagen hat, dann wird er das Geschick wenden. Die Umstände werden uns nicht mehr im Wege stehen und wir werden vorwärts gehen mit unserem Gott und das im völligen Glauben, nachdem wir uns in der Prüfung bewährt haben. Es geht um das Bewähren in der Prüfung. Also merken wir es uns, nicht dem Schnellsten wird der Sieg, nicht dem Tapfersten, nicht dem, der irgend weise oder verständig ist, sondern sie alle sind von Zeit und Umständen abhängig. Das ist ein wunderbares Wort. Manchmal fügt Gott Dinge zu einer gewissen Zeit durch gewisse Umstände und wir sehen nicht mehr, wie es noch weitergehen könnte, weil wir unseren Blick auf die Umstände richten und nicht auf den, der jeden Umstand zu jeder Zeit abändern kann. Und dann wollte ich noch kurz ein wenig weiterlesen, um euch zu zeigen, als dieses Wort, das wir zur Einleitung hörten, aus Psalm 109, als es geschrieben wurde unter der Inspiration des Heiligen Geistes, wird niemand an Jesus und Judas gedacht haben. Aber dieser Psalm ist der einzige Psalm, der in der Gesamtheit durch den Geist Gottes aus dem Munde Davids die Stellung Jesu und die Stellung Judas ganz klar zutage treten lässt. Es heißt hier in Vers 8, seine Lebenstage müssen nur wenige sein und sein Amt ein anderer übernehmen. Lest dazu Apostelgeschichte 1 und ihr werdet sehen, dass Petrus, ehe der Heilige Geist fiel, dennoch vom Heiligen Geist geleitet wurde und ihr aussprach, Apostelgeschichte 2,1 von Vers 20, denn im Psalmbuch steht geschrieben, seine Behausung soll öde werden und kein Bewohner darin sein, und ferner sein Aufseheramt soll ein anderer übernehmen. Genau wie es da im Psalm gesagt wurde, so hat es Petrus durch denselben Heiligen Geist gesehen und hier biblisch eingeordnet. Das sind Männer Gottes im Alten und im Neuen Testament, die biblische Prophetie biblisch einordnen können. Und ich bin überzeugt, Petrus hat sich keine Mühe machen brauchen. Im Gegenteil, der gleiche Geist, der über David war, ist über den Aposteln gewesen, über allen Männern Gottes. Wir brauchen keinen Schachzug von links nach rechts oder von rechts nach links zu machen. Was wir brauchen, ist die klare Leitung des Heiligen Geistes, und er wird uns alles offenbaren. Wenn wir auf gestern Abend noch zurückkommen und die Gesinnung Davids, vielleicht für diejenigen, die nicht hier waren, wollen wir kurz sagen, was wir gestern betrachtet haben. Ich weiß es selber gar nicht mehr genau. Wer weiß es noch? 2. Samuel 18. Gut, dann brauche ich nicht mehr darauf zurückzukommen. 2. Samuel 18, und dann könntet ihr die Geschichte darin selber nachlesen. Mir ist die Gesinnung Davids, das war die Gesinnung Jesu, so groß geworden, und ich kann nicht anders, als es noch einmal an dieser Stelle zu betonen. Und ich habe heute Morgen kurz in die Predigt Bruder Brenhams Seelen im Gefängnis hineingeschaut und mir nur ganz wenige Stellen angestrichen. Hier in 2. Samuel 18, da lesen wir in Vers 31, auch schon der Mohr ankam und ausrief, mein Herr, der König, lasse sich die Freudenbotschaft melden, dass der Herr dir heute den Sieg über alle verliehen hat, die sich gegen dich empört haben. Und wir wissen, wir haben auch aus 19 den ersten Vers gelesen. Da erbebte der König, stieg in das Obergemach des Torgebäudes hinauf und weinte. Im Gehen aber rief er die Worte aus, mein Sohn Absalom, mein Sohn. Ihr kennt die Stelle. Er weinte bitterlich, obwohl ihm großer Schaden zugefügt wurde. Und dennoch war die Gesinnung Jesu in seinem Herzen. Er sagte nicht mit einem einzigen Wort, nun werde ich Ruhe haben, das ist ihm recht geschehen, es war höchste Zeit. Nein, er sagt, oh, dass ich an seiner Stelle hätte sterben können. Hier, der Unschuldige wollte für den Schuldigen sterben. Das ist Gesinnung Jesu Christi. Ist nicht unser Herr als der Unschuldige für alle Schuldigen gestorben? In dieser genannten Predigt, da heißt es auf Seite 6, als er sagte, dass wir tot sind, sagt die Schrift uns klar, dass wir gestorben und unser Leben durch Christus in Gott verborgen ist, hinein versiegelt durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, wir werden nicht in die Herrlichkeit hinaufgenommen, weil wir die Deutung irgendeines Menschen angenommen haben, sondern weil wir Jesus Christus, unseren Herrn, den König aller Könige, angenommen haben, der vom Himmel auf diese Erde kam, um uns zu erlösen und wieder hinaufzunehmen. Und damit wir die Gewissheit haben, hinaufgenommen zu werden, gibt uns Gott die Antwort. Und ich habe es oft genug gesagt, wenn der Herr einen Menschen ruft und der Mensch antwortet ihm und sagt, Herr, ich komme zu dir und möchte dir nachfolgen, dann wird dieser Mensch den Gehorsams- und den Glaubensweg beschreiten und er wird seinerseits den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen durch die Taufe und wird gehorsam sein und diesen Glaubensschritt tun. Das ist, wenn ein Mensch die Stimme Gottes, die Stimme seines Wortes gehört und wenn er Gott die Antwort gibt, dann nicht nur mit den Lippen, sondern mit der Tat, indem er Gehorsam leistet und sich taufen lässt. Wenn aber Gott diesem Menschen die Antwort gibt, dann ist es die Taufe mit Heiligem Geist. Der Mensch gibt Gott die Antwort und sagt, ja, ich komme. Ich bin bereit, den Weg mit dir zu gehen. Ich bin bereit, mich in den Tod zu begeben, um mit dir zu leben. Und der Mensch wird gehorsam. Seine innere Auflehnung wird herausgenommen. Er kann Ja sagen zu Gott und seinem Worte, denn das Wort nimmt jetzt Gestalt in ihm an und er lässt sich taufen. Das ist deine Antwort, nachdem Gott dich gerufen hat, ihm gegenüber. Wenn aber die Antwort Gottes dir und mir zuteil wird, dann geht in Erfüllung, was Johannes predigte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Als Jesus im Jordan getauft wurde, öffnete sich der Himmel und der Geist Gottes kam herab. Jesus sagte vorher, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und als diese Gerechtigkeit auf Erden erfüllt wurde, musste Gott vom Himmel her antworten. Und Jesus war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Was an ihm, dem Sohne Gottes, geschah, soll an allen Söhnen und Töchtern Gottes geschehen. Deshalb spricht die Bibel und auch hier Bruder Brenhem, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann ist unser Leben mit Christus in Gott verborgen, hinein versiegelt durch den Heiligen Geist. Das nächste Zitat: Als der Mensch geschaffen wurde, war er zuerst ein Geistesmensch in dem Bilde Gottes, denn Gott ist Geist. Er ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir beten ihn im Geist und in der Wahrheit an. Menschen, denen durch den Geist Gottes das Wort Gottes als lebendige, frische Wahrheit geoffenbart wird, sie können Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich sage es noch einmal, wie Petrus damals, er sagte: Lasst es euch nicht verdrießen, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, aber ich möchte eure lautere Gesinnung wachrufen und wachhalten. Seit Jahren hat mir Gott dieses sehr groß werden lassen. Beides beginnt im Garten Eden, das Wort Gottes und auch die Auslegung des Wortes. Im Worte Gottes war ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott, alles, was der Mensch sich nur wünschen konnte. In der Auslegung war eine Beimischung des Feindes, und es war Tod, Feindschaft, Krankheit, Sünde, Verderben. Es war alles in der Auslegung. So ist es bis auf den heutigen Tag. In dem Originalwort Gottes ist Leben, ist Geist. In dem Worte ist Offenbarung Jesu Christi. In dem Worte ist Offenbarung des Heilsplanes Gottes. Wer von uns könnte es wagen, an gewisse Aussprüche heranzugehen? Warten wir ab, bis sie ihre Erfüllung finden, und dann hat sich alle Deutung erübrigt. Schließ auf Seite 8. Seht, deshalb hat er euch zu Teilhabern gemacht, nahm den irdischen Menschen und diesen ewigen Geist und fügte sie zusammen, denn Gott spiegelte sich wieder, als er in Jesus Christus Mensch wurde. Und er war Gott. Gott war in Christus, wohnte in ihm und versöhnte die Welt mit sich selber. Durch diesen vollkommenen Menschen ist jeder von uns Unvollkommenen, der an Gott glaubt und das annimmt, in ihm zur Vollkommenheit gelangt. Es ist eine vollkommene Erlösung, durch einen vollkommenen Erlöser zustande gebracht worden am Kreuz auf Golgatha. Und jeder Mensch, der diese vollkommene Erlösung annimmt, spürt es, dass er die Verbindung mit Gott bekommt. Er spürt es und er weiß es, denn sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist weiter. Das erste Wesen ist vergangen. Jetzt haben wir sein Wesen. Er wohnt in uns. Und wir tun nicht unserem, sondern seinen Willen. Wir sprachen gestern Abend über das Wesen Jesu in David. Er trat in den Riss. Er vergab. Er liebte. Das war nicht der David, der solch ein Kriegsheld war, der dem Goliath mit einem Dings, mit einem Stein, der ihn zu Boden schlug und dann mit dem Schwert den Kopf abhieb. Nein, das war Christus in David. Hier wird uns gesagt, das erste Wesen, also dein und mein altes Wesen ist vergangen. Jetzt haben wir sein Wesen, denn er wohnt in uns und wir tun nicht unseren, sondern seinen Willen. Haben wir das nicht in dem Worte von unserem geliebten Bruder Russ gehört? Da kam der Hauptmann mit dem Befehl des Königs hinter sich und er sagt, Mann Gottes, komme her. Und er mag bei sich gedacht haben, du bist nicht derjenige, der mir Befehle erteilt. Ich stehe unter höherem Befehl. Meine Aufträge kommen nicht vom König über deine Vermittlung. Meine Aufträge kommen von dem König aller Könige. Sie kommen von oben und wir sind aus Gott geboren. Und wenn wir den Leib des Herrn in dieser Zeit unterscheiden, dann werden wir die Dienste, die Gott zur Auferbauung gegeben hat, erkennen und ihm dankbar dafür sein. Das alte Wesen ist vergangen. Wir tun nicht mehr unseren, sondern seinen Willen. Wir denken nicht mehr unsere Gedanken. Es ist ja die Gesinnung, die denkt. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, ist in jedem Gläubigen. Nicht wird erst sein, sondern ist in jedem Gläubigen. Durch die Wiedergeburt geschieht etwas in deinem und in meinem Herzen. Und mag dein und mein Leib noch nicht erneuert sein, aber deine und meine Seele ist erneuert worden. Wir haben Gott erlebt und wissen, dass eine Verwandlung stattgefunden hat. Es ist ja die Gesinnung, die denkt, die Gesinnung, die in Jesus Christus war, ist in jedem Gläubigen. Dann kommt jetzt die Frage, bist du und ich gläubig? Wir sagen ja, und ich möchte kein Fragezeichen dahinter machen. Der Unglaube ist schon groß genug. Der braucht nicht noch von der Plattform ins Volk hineingetragen zu werden. Aber es lohnt sich, einer Selbstprüfung zu unterziehen. Wenn wir David betrachten, wir können ihn sowieso von zwei Seiten betrachten. Aber warum sagte Gott, er ist ein Mann nach meinem Herzen? Gott sah das Herz und er sagt auch nicht, mein Sohn und meine Tochter, gib mir dies oder jenes, sondern gib mir dein Herz. Und wenn Gott das Herz hat, dann hat er uns ganz. Und dann werden unsere Leiber zu einem Tempel des Heiligen Geistes werden. Weiter, wenn wir darüber nachdenken, oh Moment, etwas, dort ist die Seele und darüber sprechen wir, daran denke ich jetzt, das ist die Seele in unserem Inneren. Wir haben das immer so aufgeteilt, Geist, Seele, Leib oder Leib, Seele, Geist. Und Bruder Brenhim geht zu dem Ende aller Dinge, zu dem Kern. Und er sagt, ein Mensch kann in seinem Geiste geistgetauft sein und in seiner Seele verloren gehen. Es geht um die Seele des Menschen. Wir sind ja in unseren Seelen erlöst worden. Und wenn wir diese Predigt und andere Predigten aufmerksam lesen, dann merken wir, worum es geht. Um das tiefste Innere. Denn Gott sagte bei der Schöpfung nicht, und also war der Mensch ein lebendiger Leib oder ein lebendiger Geist. Gott sprach, und also war der Mensch eine lebendige Seele. Es geht um die Seele. Der Geist wird ausgehaucht, und ihr wisst ja, das geschieht beim zweiten Tod. Beim ersten Tod verlässt die Seele samt dem Geist den Körper. Aber der zweite Tod ist ja der endgültige Tod, wo eben Geist und Seele getrennt werden. Und damit ist dann das Ende gekommen. Hier lesen wir weiter. Wenn wir darüber nachdenken, es geschehen oft viele Dinge und wir fragen uns, warum sie geschehen. Wir fragen uns und wir fragen andere. Und wenn wir aber Christen sind, stellen wir nach einer Weile schließlich fest, dass alles uns nur zum Besten diente. Wir fragen uns, ich habe mich tausendmal so gut wie einmal gefragt und vielleicht ein Dutzend oder mehr auch andere. Aber wenn wir einander fragen oder uns selber, fragen wir andere, geben andere uns die Antwort. Fragen wir uns selbst, geben wir uns selbst die Antwort. Fragen wir Gott, dann gibt er uns die Antwort. Und er sagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und ich weiß eins, dass ich ihn von ganzem Herzen liebe. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ohne ihn wäre mein Leben zwecklos, wertlos. Ich wünschte, nicht einen Tag zu leben ohne ihn. Er hat mir so viel Gutes getan. Den innigsten Wunsch meines Herzens nicht einmal, sondern oft erfüllt. Auch heute Morgen in diesem Saal, das sage ich vor Gott, ist etwas geschehen, für das ich gestern Abend nicht betete, sondern mich nur ein Gedanke streifte. Und ich sagte, Herr, lass morgen früh geschehen, zum Zeichen dafür, dass du es warst, der mir das Wort gegeben hat. Ich will nichts weiter sagen, aber heute Morgen sehe ich das erfüllt vor meinen Augen, was ich gestern Abend im Schüttelfrost, als ich nicht mehr wusste, ob es wieder ins Krankenhaus gehen wird und mein Pyjama zweimal wechseln musste und mich die irdische Kraft verließ. Ich wusste nicht mehr, was noch geschehen sollte. Und in dem Moment sagte ich, Herr, wenn du es bist, der du mir das Wort gegeben hast, dann lass morgen Vormittag in der Versammlung. Und den Rest könnt ihr euch denken. Ich lese hier weiter. Ihr habt das schon erlebt. Alle Christen haben es erlebt. Wir fragen uns, warum wir es taten. Als ich die Bibel zu lesen begann, fragte ich mich manchmal, warum gestattete Gott dem Abraham, diesem großen Manne, dort zu sagen, Sarah sei nicht seine Frau. Wie es sein konnte, dass er ihm dastehen und eine Lüge aussprechen und die Dinge tun ließ, die er tat. Und dann kommt er hier ins Unendliche hinein. Was war es? Gott hat allen Menschen wissen lassen, dass sie nur Menschen sind. Und was hat Elia gesagt, als er dort hin, als er sich hinlegte und sagt, Herr, nimm mein Leben von mir. Ich bin nicht besser wie meine Volksgenossen. Was haben die Propheten gesagt, wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen? Nicht einer hat seine Augen erheben können. Der Einzige, der es tat, war Saulus auf dem Wege nach Damaskus. Und er hat nicht nur seine Augen runtertun müssen, er wurde selber ganz runtergetan und lag im Staube und hat nichts mehr gesehen. Konnte nur noch fragen, wer bist du, Herr? Und die Antwort kam, ich bin Jesus, der mit dir redet oder den du verfolgst. Brüder und Schwestern, wir leben in einer ernsten Zeit. Oft haben wir es gesagt, und wenn der Herr noch ein wenig verzieht, werden wir es noch des Öfteren sagen. Aber diese kostbare Zeit geht zu Ende, und wenn ihr in dieser Predigt weiterliest, da hat Bruder Branham, als er 14 Jahre alt war, diese schrecklichen Schüsse seines Freundes in die Beine bekommen und wurde operiert. Dann sollten beide Beine amputiert werden. Und er konnte es nicht mehr aushalten. Und dann 7 Monate später wurde er wieder operiert. Ihr könnt es hier ja alles nachlesen. Seelen im Gefängnis. Aber zu der Zeit wurde er hinuntergenommen in die untersten Örter der Erde. Und er sah den Ort der Verlorenen. Und er sah, wie zuerst Wolkengebilde waren. Ihr alle, die ihr meine Bekehrungsgeschichte kennt, wisst, dass ich das vor vielen Jahren gesagt habe. Nicht erst, weil Bruder Branham es sagt, aber ich hing über der Hölle. Und ich habe die Hölle gesehen. Und meine letzte Kraft, mit der ich mich an einem Sockel wie eine Türschwelle aussehend festhielt. Wer kennt die alten Häuser, die noch eine Türschwelle hatten? Wer kennt sie noch? Manche von euch kennen sie. Solch ein Holz, solch eine Türschwelle. Und ich hing über dem Abgrund und sah, wie die Wolken etwas dunkler, ganz wenig hell. Man könnte es gar nicht als hell bezeichnen, aber doch verschiedene Nuancen. Und ich wusste, jeden Moment wirst du hinunterfahren. Meine physische Kraft verließ mich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die letzten Kräfte waren im Begriff, mich zu verlassen. Und ich wusste, jeden Augenblick sause ich da hinunter. Ich sag das heute hier jetzt so leicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wie schweißgebadet ich war, als ich dieses Erlebnis hatte. Ich war in der Kirche oder in der Baptistengemeinde und dachte, ich sei gerettet, weil ich in einer Gemeinde war. Und dann musste mir Gott zeigen, du bist verloren, du gehst hinunter. Den Tag vergesse ich in meinem ganzen Leben nicht. Aber das wollte ich noch sagen. Damals mit 14 Jahren sah Bruder Branham unten bei den Verlorenen die Frauen mit ihren grün angemalten Augenwimpern und alles das drumherum hier. Und genau 40 Jahre später sitzt er im Kaufhaus in Louisville, Kentucky und wartet, bis seine Frau mit Einkaufen fertig ist. Und er sitzt nahe der Rolltreppe und sieht die Frauen in derselben Aufmachung, wie er sie unten gesehen hat. Und er sagt, mir ist übel geworden. Seine Frau kam, sprach ihn an. Er sagte, lass mich in Ruhe. Mir ist schlecht, mir ist übel. Lass mich noch ein wenig allein. 40 Jahre später sah er die Sache, die er damals als Junge gesehen hat. Ich habe einmal vor ganz kurzer Zeit nur nicht den Mut gehabt, weil ich nicht verdächtig werden wollte, eine Aufnahme im Flugzeug von Zürich nach Düsseldorf zu machen. Aber da trat eine Frau herein mit Begleitung und ich wollte absehen, ich hatte einen Fotoapparat bei mir. Und ich dachte, sollst du sie ansprechen und dich entschuldigen und ein Foto machen. Ich hätte es gerne allen gezeigt. Sowas hat ein Mensch noch nicht gesehen. Man musste wegschauen. Man wusste nicht, ob es eine Eule ist oder was es sein mag. Man wusste wahrlich nicht. Ich schaute einmal und ich dachte, hat sie Augenwimpern über den Augen? Was soll das überhaupt noch? Und ich hätte so gern ein Foto gemacht, nur weil Bruder Branham es gesehen hat und gesagt hat, das Weibstück hat mich gewiss nicht interessiert. Aber ich dachte, nun, ehe ich einen Verdacht aufkommen lasse, will ich es lieber dabei bewenden lassen. 40 Jahre später, jetzt schon wieder so viele Jahre später, eines Tages ist es soweit. Und manche mögen sagen, wo bleibt die verheißene Wiederkunft? Wann geschehen all diese Dinge? Sie geschehen mitten unter uns. Sie geschehen um uns. Sie geschehen in Israel, in der ganzen Welt. Sie geschehen überall. Das Kommen des Herrn ist nahe. Wir haben eine Freuden, eine Siegesbotschaft gehört und möge das durch den Geist geoffenbarte Wort in deinem und in meinem Herzen zu Geist und Leben werden. Das schenke uns Gott aus Gnaden in Jesu Namen. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht
kommst du. Wir danken dir für diese Morgenstunde. Wir danken dir für den reich gedeckten Tisch, Herr. Wir danken dir, dass wir von dir nehmen durften. Speise des Lebens. Herr, wir geben dir allein die Ehre und preisen und rühmen deine Gnade, die du an uns erwiesen hast, bis zu dieser Stunde und bis zu diesem Augenblick. Treuer Gott, wir bitten dich, bleibe weiter mit uns. Lass uns diese Worte beherzigen. Lass sie uns in unsere Herzen bewegen, wie Maria es getan hat, o Herr. Denn wir haben dein Wort vernommen, Herr, und wir glauben deinen Worten. Herr, sei du weiter mit uns. Auch heute Nachmittag ist mein Gebet, Herr. Segne meine Brüder, meine Schwestern. Segne uns alle, Herr, die wir gekommen sind, Herr, zu deines Namens Ehre. Halleluja, deinem wunderbaren Jesus-Namen. Amen.